Hallo und herzlich willkommen zu Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol. Mit
Christoph,
Anna
und dem Hannes. Wir wünschen euch
viel Spaß bei der neuen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol. Heute aber aus dem schönen Kärnten, nämlich vom Ossiacher See, mit der lieben Anna und dem, ich nenne es jetzt mal Stargast, Hannes Müller vom Weißen See. Servus, Hannes.
Große Ehre, danke schön, freut mich sehr.
Hallo, grüß euch.
Ja, für uns ist eine Ehre. Du bist ja, wir sind im Zuge des Kochcampus da, das wissen wir schon. Und genau. Du bist sozusagen das Vorstandsmitglied für Kärnten.
Wenn man es so nennen will, dann nennen wir es so.
Ja, ich will es so nennen.
Aber Fakt ist, im Kochcampus, wir sind ja nicht so auf Struktur oder so ganz streng mit unseren Funktionen. Aber wir haben quasi den Vorstand besetzt durch alle neuen Bundesländer. Und jedes Bundesland wird durch eine Person eben, der Mitglieder eben noch einmal, in Anführungszeichen, geleitet. Und das ist meine Aufgabe. Aber klar, da gehört viel mehr dazu, dass die ganze Truppe, die in Kärnten arbeitet für den Campus, und da sind wir wirklich alles eins, und Anna muss halt ein bisschen so die Schnittstelle sein zum Vorstand.
Aber jetzt sag's euch ja wirklich von der allerbesten Seite jetzt, wir sind seit gestern da, es geht ja von vorn bis hinten nicht besser, muss man ja sagen. Sei es die Unterkunft am Feuerberg, das Essen, der erste Abend, heute am Stift Ossiach, direkt See, schon wieder,
See.
Wieder Toller so ein Blick. Atemberaubender Blick. Also was habt ihr euch denn da einfallen lassen?
Ja, für die Tiroler müssen wir alles ausreichen.
Ja, ja.
Nein, wir kennen das ja nicht wirklich Gastgeber, gell? Wir leben das und lieben das. Und wir können es einfach gut. Nein,
ja, ja,
Spaß
ja.
Beiseite. Und ich glaube, alle, was das Ganze oder den ganzen Tag gestern, sowie auch heute und auch morgen gestalten und geplant haben, die sind voller Enthusiasmus dabei. Mhm. Die haben einfach eine Liebe an dem ganzen Detail, was da einfach euch gegenüber gezeigt wird und vorbereitet wurde. Und das, glaube ich, zeigt das Ganze aus. Und das ist einfach mehr. Es geht immer um ein bisschen mehr. Und das, glaube ich, wird da wirklich rund um die Uhr gelebt.
Ja, das sieht man schon allein, wenn man sie anschaut und wie man einer zusieht, wie sie über eine Betriebe reden.
Ja.
Die sprühen ja gerade so von Leidenschaft und das ist echt herrlich. Das glänzt in die Augen ziehen, wenn die für andere Betriebe, für eine Arbeit erzählen.
Das Gute ist, wir reden ja alle vom Gleichen und wir wollen alle das Gleiche, und das, glaube ich, macht schon einfach. Gell? Und dann sind wir, wenn du merkst einfach, dass du wirst einfach mitgezogen mit dem Sog, mit der Euphorie, und das ist, glaube ich, das springt sie voll über.
Aber nehmen wir die jetzt einmal sozusagen als normales Mitglied vom Kochcampus. Was sagst du, ist für die der Hauptvorteil als Mitglied, dass du da dabei bist?
Der Hauptvorteil ist der, dass einfach zu gewissen Themen, dass man einfach gewisse Themen klingt jetzt blöd, abarbeitet, aber vor allem weiterentwickelt und vor allem wirklich grundlegend hinterfragt. Das sind, glaube ich, so die Sachen, die wichtig sind. Und so wie auch heute, man lernt einmal was dazu, indem dass man so, pass auf, das Grundprodukt, das Grundlebensmittel Milch,
ja.
Was braucht es dafür, dass das überhaupt entsteht?
Genau.
Das weiß ja der Otto Normalverbraucher sowieso nicht. Der, was ins Geschäft geht jeden Tag, den ist das sowieso völlig fremd, wie das Ganze, was das eigentlich für ein Aufwand ist. Vom vorn bis hin, vom Landwirt, vom Boden, haben wir gelernt heute, vom Futtermittel bis hin zur Stallhaltung, bis zur aufwendigsten Milcharbeit, bis hin zur Hygiene. Das sind so viele Faktoren, was da eine Rolle spielen. Ich glaube, das einmal auch ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, ist ein wesentlicher Faktor, was mir so taugt bei der ganzen Sache. Und natürlich auch die Möglichkeiten, was die Milch bietet. Die Milch ist einfach meines Erachtens eines von den urtypischsten Zutaten in unserer Küche, in meiner Küche auf alle Fälle. Also ich kann ohne Milch nicht arbeiten, gell, sage ich immer
zu
wieder.
Zu dem Thema kann man noch zu deinem Küche.
Und ich glaube, es ist ein Thema, was uns wirklich jeden Tag auch betrifft in irgendeiner Art und Weise. Und das muss man einfach kennenlernen, besser kennenlernen, verstehen lernen. Und auch die Wertigkeit einmal zu sehen, was da dahinter steckt. Und dass man einfach dann das Gefühl auch kriegt, die Wertschöpfung für die Hersteller voranzutreiben und die Wertschätzung eben von unserer Seite.
Und Bewusstsein schaffen, glaube ich. Das ist fällt mir beim Kochcampus immer auf. Es wird Bewusstsein geschaffen. Deswegen bist du halt netterweise um 6 in der Früh zum Melken gegangen.
Genau.
Dass man, ja, aber das hat auch wieder einen Grund, dass man versteht, was es bedeutet, ein Bauer zu sein, den Job zu machen, wann es losgeht, wann es aufhört, wie viel Aufwand es ist, dass man das Lebensmittel einfach zu schätzen lernt, wieder. Und das die Bewusstsein schafft. Also ich bin ganz begeistert.
Ja,
wirklich.
Ganz genau.
Hannes, du selber hast deinen Betrieb am Weißensee.
Genau.
Erzähl uns einmal was, bitte.
Schön, bitte, ganz wichtig, vorsetzen.
Ja,
der Ossiasee ist ja auch schön.
Ja, es ist ja da überall so schön, ich will es ja gar nicht mehr sagen.
Ja.
Aber was erwartet dann jetzt bei dir?
Kennst du das noch gar nicht? Warst du noch nie oben?
Ich war schon in deinem Haus, ich habe es schon betreten, habe Prospekt mitgenommen, aber mehr auch nicht.
Okay.
Ja, ich kenne aber zumindest den Weißen See. Aber du warst bei die, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, entweder Restaurantlegenden oder Hotellegenden vor kurzem.
Genau, das war im Juli.
Und da muss man sagen, hat man schon einen tollen Einblick gekriegt. Aber fass es vielleicht nochmal ein bisschen zusammen für unsere Hörer. Was macht euch denn so aus in der Forelle?
Zusammengefasst haben wir einen Betrieb mit Clan, man für die Tiroler das ja auch nicht. Da müsst ihr leicht grinsen, wenn ihr Herz 50 Betten. Ich meine, das ist ja für euch ja.
Ja, die suchen wir ja, die Kleinen.
Ja, ja. Das sind Malbofiegel in der Landschaft. Nein, wir sind ein kleiner Betrieb mit, wie gesagt, 50 Betten und eben ein Restaurant-Teil mit dabei. Das Hauptgeschäft ist natürlich die Vermietung, die Beherbergung. Das ist ein 5-Sterne-S-Betrieb, der schon ein gewisses Niveau hat. Und das gewisse Niveau geben wir auch vor, was uns auch wichtig ist, was auch, sagen wir so, wir machen das, was wir uns selber auch erwarten, wenn wir irgendwo hingehen. Und wir haben einfach einen Anspruch, an uns selber dem Gast was Besonderes zu bieten und quasi das bisschen mehr zu geben, was er sich eigentlich erwartet. Das ist so unser Auftrag an uns selber. Und das probieren wir recht gut umzusetzen. Das geht mit dieser kleinen Größe sehr, sehr gut. Und wir sind vor allem ein Betrieb, meine Frau und ich, und natürlich meine Eltern mit dabei, auch die Kinder teilweise schon mit dabei, also ein waschechter Familienbetrieb. Wir müssen uns vorstellen können, der auch sehr harmonisch ist. Was das ist ein bisschen die Basis, gell, die brauchst du. Ja. Wenn das nicht geht, geht gar nichts.
Wenn das funktioniert.
Ja, genau. Und da haben wir schon wirklich eine gute Voraussetzung und natürlich die Voraussetzung unseres sag mal, Erlebnisraumes, wie es in der Marketing schön betitelt wird. Ja, ja. Weil Region ist wieder ein anderes Thema, weil Erlebnisraum, Weißensee eben, das Weißenseetal, wo wir einfach merken, dass wir immer mehr am Zahn der Zeit sind, immer mehr, nicht einmal ein Trend, aber einfach so viel Potenzial haben für die Zukunft, weil ich sage nur ein paar Schlagwörter, das ist einfach extensive Landwirtschaft rund ums Hotel, überall am Weißensee, es gibt keine intensive Landwirtschaft, reine Grünlandwirtschaft, eine Insektenvielfalt, die seinesgleichen sucht, eine Blumenwiesen, Vielfalt, die seinesgleichen sucht.
Das gibt es ja kaum mehr.
Lärm, keine Durchzugsstraße, keine Eisenbahn, keine LKWs, nichts. Außer einmal im September ein paar Halli-Fahrer, die immer knottern, als dass ich Angst kriegst. Aber wie gesagt, also wir haben so viele Dinge, von denen wir uns bewahrt haben, die uns jetzt wirklich zugutekommen. Ich sage immer, wir haben viel verschlafen. Also wenn wir da Wettkampf mit Wörter sehen, die 90er, 80er, 90er, da drüben ist das, was weitergegangen.
Da ist alles
floriert, das ist weitergegangen. Bei uns hat man gesagt, es schläft alles ein. Gell? Ja. Die Jugend bleibt weg, die Gäste werden immer älter. War so das Thema, kann ich mich noch gut erinnern. Und wir wollen bald was machen, aber da ist bei uns einschlafen, das kannst du nicht. Und man hat es ein bisschen verschlafen, Anführungszeichen, aber jetzt sind wir wirklich genau auf der anderen Seite. Wir sind wirklich am Trend, sage ich nicht gern, Trend ist ein Schwachsinn, ich mag das Wort Trend überhaupt nicht, aber einfach, wir sind in der Zeit angekommen, wo wirklich unser Thema gefragt ist, was die Gäste suchen, immer mehr. Und ich bin ja voll überzeugt, in 10 Jahren ist das Thema Insekten, weil ich es vorangeschnitten habe. Der Gast wird einmal froh sein, wenn er auf eine Biene draufsteigt noch und sich von der gestochen wird. Klingt jetzt deppert, aber für das musst du einmal dankbar sein, weil das, wenn du so weitergehst, schaut das anders aus. Gell? Ja. Da musst du wirklich fragen, was passiert da. Gell? Und ich glaube, dass einfach das ganze Umfeld im Urlaub ein wesentliches Thema sein werden wird. Und Vermietung allein ist nicht alles. Gell? Mhm. Und jetzt nochmal zurückzukommen zum Hotel. Unsere Ausrichtung, wenn wir klar auf Essen und Trinken ist das Hauptding bei uns im Haus. Deshalb sind wir auch ein Genießhotel und auch Mitglied der schönen Restaurateurs. Ja. Natürlich auch Mitglied beim Kochcampus. Also Essen und Trinken ist unsere Leidenschaft, unsere persönliche, von meiner Frau und von mir. Und natürlich wollen wir das auch das Thema im Haus zu 100% spielen für unsere Gäste. Und das zieht sich eigentlich bei uns durch die Bank durch. Plus absolut, wie soll man sagen, radikale Philosophie unserer Bergseeküche, wo wir ein Leitbild haben mit quasi 10 Punkten. Thesen klingt blöd, aber 10 Punkte eigentlich, die da eigentlich Vorgaben für uns selber sind, wie wir eben mit bei unserer Einkaufspolitik mit den Bauern umgehen. Unsere Preispolitik wird da angesprochen, auch mit den Bauern, dass wir eigentlich keine Verhandlung zulassen, dass wir den Preis immer durchsetzen werden, der auch uns vom Bauern vorgegeben wird, oder mehr oder weniger. Dann natürlich auch, dass es Transportwege ersparen, so gut es geht, zusammenlegen, keinen Zwischenhandel. Und das zieht sie weiter bis zu den saisonalen Verfügbarkeiten zu 100% einbauen. Also das fängt im Mai an mit Wildpflanzen, Wildkräuter bis hin zum ersten Gemüse, bis es kommt. Schließt dann der Kreis mit den eingemachten Gemüse, fermentierten Gemüse, eingelegten Obst im Jänner, Februar, wo einfach nichts ist. Das sind alles so Themen, die da eine wesentliche Rolle spielen. Aber wir haben einfach jetzt einen Kreislauf geschaffen, der uns extrem Spaß macht. Wir haben 8 Mikrosessionen, sagen wir immer, nicht 4, sondern 8, wo wir eben die Zutaten für unsere Küche beziehen und nach denen richten wir unser ganzes Menü aus, die ganze Speisenfolge und so weiter. Und das Coole ist, was mir extrem taugt, ein Gast hat einmal zu mir gesagt, der seit 10 Jahren immer im Juni kommt und sagt, er muss einmal zu einer Zeit kommen. Dann sage ich, wieso? Ja, er will was anderes essen einmal. Weil er möchte Paradeiser essen, er möchte mal Paprika essen, er möchte Schwarzbach haben. Das gibt es halt im Juni nicht. Das kommt halt erst später. Und das finde ich total geil. Das hat mir voll getaugt, dass der gesagt hat, hey, das ist mir eigentlich bewusst, was wir da eigentlich geschafft haben. Wir haben wirklich schon einen fixen Essensplan eigentlich zur richtigen Jahreszeit, weil es eben nur das gibt. Und das ist voll total, taugt mir total. Das ist genau der Zugang, den wir haben wollen.
Ja, Ziel erreicht. Gratulation.
Ja, genau.
Habt ihr dann selber auch einen Garten, wo ihr anbaut? Ja. Und seid ihr direkt am See?
Ja, da haben wir immer eine sehr glückliche Lage. Mhm. Also wirklich, nochmal vielen Dank an die Generationen davor, dass wir es so gut erhalten haben. Aber wir haben wirklich eine grandiose Lage am See. Und wir haben einen Kräutergarten, wir haben einen Gemüseacker, zwei Gemüseacker, zwei kleine, wenn man sagen, sehr aufwendig ist. Dann haben wir eben Eigenfleisch, eben kleiner Steinschafe, Zucht davon, eben, um das Fleisch beziehen. Schweine haben wir. Also wir haben so eine kleine Kleinstlandwirtschaft um uns herum, weil wir eigentlich ein landwirtschaftlicher Betrieb sind. Und wir wollen auf diese Flächenwirtschaft erhalten. Und da kommt auch schon mein Sohn noch, der Ältere, der ist jetzt 19, der macht schon so viel landwirtschaftlich zusammen mit meinem Vater und die betreiben das weiter. Und das ist natürlich auch extrem, extrem schön für mich. Ich bin zwar ein Papier der Bauer, aber ich sage immer, bei uns gibt es einen 1, einen 2, einen 3 und einen 4 bei der Landwirtschaft. Der 1, der 2 ist mein Vater, mein Sohn, der 3 bin ich, der kaufmännische, sagen wir mal, der 4 ist mein kleinster Sohn, der wird immer herangezogen zu den Arbeiten, die keiner machen mag.
Der marschiert noch mit den Gummistiefeln.
Ja, genau.
In welcher Generation machst du den Betrieb
jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich, also wenn man jetzt rein von der Vermietung ausgeht, ist jetzt die dritte Generation, die vermietet. Mhm. Gell? Das hat in den 40er, 50er Jahren angefangen mit, wie heißt das, wie man schon gesagt, Sommerfrische ja. Über viele Wochen und sind sie ausgezogen aus den privaten Gemächern und irgendwo in Oberboden auf, hat das bei uns geheißen, also in Dachboden. Mhm. Und da haben alle geschlafen haben und bis die Herrschaft wieder weg waren im September, dann sind wir in die Zimmer zurückgezogen. Ja, Wahnsinn. Nicht? Da hast du dort angefangen. Nicht? Und jetzt eine dritte Generation, kann ich eigentlich sagen.
Mhm. Ich möchte noch auf der Küche zurückkommen. Ich starte nochmal einen Anlauf. Weil ich das ja schon länger beobachte und lese und tue und schaue. Und du hast eine sehr spezielle Küche, das geht mir jetzt da ein bisschen zu fest unter in deinem Tiefstapeln. Hannes?
Ja, das bin ich halt.
ja, eben, aber beschreibe ein bisschen deine Küche bitte. Du bist ja ein hochdekorierter Koch, ob du es gern hörst oder nicht, aber das bist ja. Und wie ist dazu gekommen und was ist da die Philosophie von deiner Küche? Ist doch sehr eigenständig, so wie ich das beobachtet habe.
Es war immer mein Ziel, eine eigenständige Küche zu machen und ich war die letzten 20 Jahre, wo ich schon daheim bin, was mir schon ein bisschen erschüttert, dass 20 Jahre schon daheim im elterlichen Betrieb bin, doch einige Versuche gemacht, mich zu finden in meiner Küchenlinie. Und natürlich ist das die ganze Molekularthematik und dieser Trend und diese Vorgabe nicht an mir vorbeigegangen. Logisch, muss man ja probieren. Und ich habe auch durchaus schon so einen Blunder zusammengekocht, ganz ehrlich, also von den Grundzutaten her, für die ich mich jetzt nur schämen kann im Nachhinein, wirklich. Da rede ich jetzt einmal von Butterfisch und von Seezungen, ist ja kein schlechtes Produkt. Aber da, wo ich es gekauft habe und zu welchem Preis, das darf ich keinen erzählen. Ja. Um das geht's. Und das habe ich da wirklich, wurscht, keine Ahnung davon gehabt, muss ich auch sagen.
Ich glaube, das haben aber ganz viele in ihrer Entwicklung so
gemacht. Wahrscheinlich, ich glaube, es gehört dazu. Ich glaube, es gehört dazu, das muss da haben. Aber wie gesagt, es hat einmal so einen Moment gegeben, dann, wo ich 2008, das war sie genau, wo ich bei einem Edelkreisler in Kürtschach-Mauden war, beim Herwig Erdli, weiß nicht, ob du den kennst.
Nein.
Ja, sehr. Und der war damals schon so weit, dass er schon ein Thema verkauft hat, und zwar das Lebensmittel für einen Preis, der eigentlich für den Normalverbraucher immer überteuern scheint oder einfach wahnsinnig teuer scheint. Aber der hat immer die Geschichte dabei gehabt. Wer hat es gemacht? Woher kommt es? Wer profitiert davon? Und dann hast du auf einmal verstanden, das Lebensmittel, warum es so viel Geld kostet, warum es das wert ist. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, pass auf, eigentlich mache ich alles falsch. Dann machen wir alles falsch. Gell? Wir kaufen noch der Aktionsliste ein. Ja, ja. Wir schauen, wo wir Geld sparen können bei der Foodkost. Mhm. Und das hat sich mit dem Tag bei mir schlagartig geändert. Zu meiner Frau, ich sage, wir sind richtige Vollidioten. Ich sage, wir tun wirklich genau das, was wir eigentlich nicht vertreten können. Und von dem Zeitpunkt dann hat sich das ganze Rad komplett gewendet. Also ich bin weg, ich habe gesagt, wir machen jetzt brechen radikal alles herunter und fahren jetzt eine Schiene, bauen jetzt eine Schiene auf, es geht nicht von heute auf morgen, bauen jetzt eine Schiene auf, wo man einfach sagen kann, wir verzichten auf alles, wo wir nicht wissen, wo es herkommt, wer davon profitiert, gell, und vor allem, wie es angebaut wird oder wie es hergestellt wird. Das waren die Themen. Das hat mit 2009 angefangen, das hat sicher 3-4 Jahre gebraucht, bis wir da wirklich den Mut gehabt haben, auch alles radikal so umzusetzen.
Das kannst du nicht von heute auf morgen
machen. Das geht nicht nach, den Gast gegenüber vor allem nicht, der versteht es noch nicht. Gell. Ja. Und es war, ich will mich jetzt nicht am Jahr festnageln, aber es war einfach mal die Zeit, und da habe ich gesagt, pass auf, jetzt gehen wir in den nächsten Schritt, jetzt verdammen wir alles, was an exotischen Früchten, an Frühstücksbuffet auffindbar ist, von dem der Mitbewerb eigentlich, oder mit dem wir eigentlich den Mitbewerb übertreffen wollen, weil Frühstücksbuffet ist für mich immer so ein Schaulaufen von den Hotels, da fahren sie an, gell, mit allen, mit Pipapo und eine Quantität teilweise, dass du nur graust, weil einfach wirklich alles da ist. Gell?
Bleibt viel zu viel übrig.
Oder? Es bleibt viel zu viel übrig, ja, und im Prinzip Sachen, die einfach nicht gut sind. Die braucht es nicht. Gell? Und ich habe gesagt, pass auf, wir sind ein kleiner Betrieb und wir wollen jetzt ein Frühstücksbuffet zum Beispiel haben, das durchdacht sind von vorn bis hinten. Und jetzt haben wir im Februar oder im Jänner oder im März, wo es eigentlich nichts gibt, Frisches. Man muss halt von dem ganzen eingemachten Obst und etc. profitieren. Und so haben wir einfach so viel weggelassen angefangen. Die Gäste fragen immer wieder, was ist da los? Ihr seid ein 4-Sterne-Essbetrieb. Das kann nicht sein, dass beim Buffet kein einziges frisches Obst zu finden ist im Februar. Dann sag ich, jetzt pass einmal auf. Ja. Was für Jahreszeit haben wir denn? Was sind wir denn daheim? Ja. Ich meine, was geht? Und wenn du es den Gast erklärst, dann bist du auf einmal der Sieger wieder. Ja. Dann ist der aber sofort, und das ist genau die große Kunst, du musst kommunizieren, an der Tour, sagen, warum machst du genau so eine radikalen Abschnitte in deinem Betrieb und warum willst du das so haben? Und das war einfach extrem beflügelnd, dass die Gäste das alles verstanden haben. Die haben gesagt, hey, cool, und ein Jahr später komm, ich hab's daheim auch so gemacht. Ich mache es jetzt auch so. Ich habe jetzt angefangen einzulegen und ich kaufe nichts mehr Frisches. Es gibt ja wohl, weil im Supermarkt, da siehst du keine Jahreszeit mehr. Das ist jedes Jahr gleich, das ist wurscht. Jedes Monat gleich. Das geht durch, das ganze Jahr, der gleiche Plunder, die gleiche Farbe, die gleiche Reifen gerade, es geht durch, es ist eine Monokultur.
Wahnsinnige Umweltbelastung,
Genau. Passt
überhaupt nicht.
Genau.
Aber eben ist wieder Thema Bewusstsein schaffen,
genau. Sehr
erklärungsintensiv.
Ja. Genau.
Aber wenn dir das gelingt, glaube ich, dann ist die größte Genugtuung, die da passieren kann.
Genau, aber das ist einfach der Mut, den du haben musst. Und ich glaube, was heißt Mut, will ich gar nicht sagen, das ist einfach die Überzeugung durchsetzen. Deine eigene Überzeugung musst du durchsetzen. Und ich glaube, jeder Betrieb ist dann erfolgreich, wenn er das macht, was er von ihm überzeugt ist. Dann geht das. Aber wenn du immer glaubst, du musst dich irgendwann an einer Vorgabe, gerade im Tourismus ist das ja extrem vielfältig. Also es gibt ja, du kannst ja so viele Themen aufhängen und sagen, das ist jetzt mein Weg, das will jetzt weiter, diese Zielgruppe peile ich an. Es ist ja wirklich, der Bauchladen ist ja voll, nicht mit Themen, nicht, was du bespielen kannst. Und dort sagen jetzt dann, das ist mein Weg, das geht, das macht uns Spaß und da bleiben wir jetzt drauf. Im Nachhinein sage ich, man kann es nur so machen, es geht so am besten, dass du wirklich voller Überzeugung das machst. Gell? Und du musst halt, sehr viel Bewusstseinsbildung auch betreiben bei den Gästen, den Konsumenten. Und was die Küche anbelangt, jetzt auf der Frage zurückzukommen.
Genau, ich wollte nochmal erinnern.
Ja, ich weiß ja, ich rede so gern.
Ja, das passt ja für einen Podcast relativ gut,
muss man sagen. Und auf die Küche zurückzukommen ist, die Küche ist einfach total angelehnt an den Verfügbarkeiten. Jetzt hast du Beispiel 10. Mai, Preisfrage an die. Was für Gemüse gibt es denn im Mai? Was du frisch ernten kannst, liebe Anna, was sagst du einmal? Was fällt dann zuerst am Lein? Was du ernten kannst in einem landwirtschaftlichen Betrieb, der nicht unter Dach ist, der quasi Freiland, vielleicht ein Folientunnel, lass ich noch zu. Okay, aber nichts beheizt, das gar nichts. Also wirklich normaler Anbau. Was gibt's denn da? Was fällt da ein? Nix, wenig.
Viel wird es nicht geben.
Ja, da sind wir beim Kulturspargel, der natürlich boomt, gerade jetzt am Anfang Mai. Da geht's los, aber dann sind wir schon fertig. Ja. Dann haben wir Rhabarber. Rhabarber.
Boden ist relativ lang noch.
Ich sage, da ist ja nichts da.
Total kalt.
Ich sage, und das musst du mal sehen, dass eigentlich der Mai, wo du glaubst, es ist Frühling, jetzt hast du 20, 30 Grad, jetzt geht's dahin, da ist nichts. Du musst dann bis Mitte Juni warten, bis du wirklich ernten kannst, das erste Kleingemüse. Und allein das ist schon so spannend. Und wir sagen, pass auf, Mai, Wildpflanzen, die sprießen jetzt Vollgas. Also alle ganzen Triebe, die ganzen Knospen, da kannst du jetzt echt arbeiten und musst sammeln gehen, brauchst viel Zeit. Und das machen wir einfach. Und das haben wir immer gesagt. Wir wollen jetzt einfach die Wildpflanzthematik, vielleicht ein bisschen was Eingemachtes noch von der Wintersaison mitnehmen. Wie gesagt, das erste Gemüse gibt es halt, wie gesagt, nichts. Und da musst du sehr stark vom Wintergemüse noch profitieren, vom Lagergemüse. Und das ist für mich so das Thema, wo man wirklich ansetzen sollte, was ich tue auch, was wir auch tun. Und das zeigt jetzt ein bisschen unsere Küche aus. Also mit dem wenigen, was es zu der Zeit gibt, auch was zu gestalten. Und das war mir immer wichtig. Also ich habe nie gesagt, ich möchte das kochen und ich muss das von überall her beziehen, sondern ich habe gesagt, das Hobby, mehr gibt's nicht und da muss ich was draus machen.
Super.
Verstehst?
Ich verstehe es auch. Mir geht ganz viel durch den Kopf. Wir haben gestern schon kurz geredet und was ich extrem spannend gefunden habe, war die Aussage, dass du in dein Halbpensionsmenü keine Sättigungsbeilagen verarbeitest. Oder
also wenn es in 3 Wochen zweimal vorkommt, ist viel. Gell? Ja. Also eigentlich nie. Und unser Weg war immer der, ich will auch den Gast, wenn er da ist, ein Wohlgefühl geben, wenn er schon am Abend essen muss, weil zum Mittag gibt es halt nichts, nur am Abend. Das mag ja nicht jeder. Mhm. Also viele Gäste würden wahrscheinlich auch gerne irgendwann mal um 4 Uhr Nachmittag essen oder um 12 Uhr zum Mittag. Gell? Mhm. Geht halt nicht im Ablauf. Und nur am Abend essen muss, dann möchte ich in einer Küche bieten, wo er auch danach gut schlafen kann. Und nicht, ich kenne es ja selber nicht, wenn das angeht, bis der Abend, da geht halt nichts, nicht? Da schläft halt nicht ein. Mhm. Und das wollten eigentlich erleichtern. Und da haben wir gesagt, wir kochen echt sehr fettreduziert, würde ich jetzt nicht sagen, aber dezent, wie soll man sagen, mit Fett gekocht. Mhm. Fett ist schon nicht unwichtig, vom Geschmackssinn eben auch. Und da natürlich komplett verzichtet auf die Sättigungsbeilagen. Und wenn ab und zu was vorkommt, ist es da, war ganz minimalst. Aber ich habe noch nie eigentlich gesagt, bei den Hauptspeisen unbedingt, dass immer was dabei sein muss. Von dem sind wir komplett weg. Eher Texturen, zum Beispiel Karotte als fermentierter Saft, als geschmortes Gemüse oder so witgartes Gemüse und eine Creme dazu und fertig. Ein bisschen Kräuter und das war's, gell?
So dass der Morgen noch nicht die ganze Nacht beschäftigt ist.
Genau, genau. Und das geht gut. Also das Feedback von den Gästen und die sind alle immer sehr glücklich am Abend.
Vor allem, weil du kannst das auch nicht leisten und du schaust auf das. Das stimmt.
Aber jeder mag gern gut schlafen können, aber trotzdem was Gutes essen. Ja,
macht total Sinn.
Und das war das Thema. Wir haben geschaut, dass wir gute Betten haben, gute Matratzen haben. Ich habe es gehasst, diese Boxspringbetten. Ich will ein Holzbett haben mit einem gescheiten Lattenrost, mit einer gescheiten Matratzen und einer guten Bettwäsche. Und das ist für mich die Basis für einen Urlaub, zum Wohlfühlen. Weil was soll ich davon, wenn ich in einem super tollen Haus wohne, wo ich erst nicht schlafen kann, weil ich bei einem liegen am Boden ankomme, weil das Bett so weit oben sackt. Und zum Zweiten bin ich so angegessen und habe so angepumpt, weil einfach so üppig gekocht wird. Ja. Das ist ja kein Spaß im Urlaub, das ist ja Stress, nicht? Oder?
Absolut.
Und das sind so Faktoren, die sind nicht unwesentlich. Und da schauen wir halt wirklich ins Detail, dass das auch irgendwie zusammenpasst.
Ja, total nachvollziehbar. Und das Thema Forelle, der See, wird wahrscheinlich die Fischküche eine große Rolle spielen?
Ist eine gute Frage. Viele assoziieren einfach und sagen, pass auf, Forelle, da gibt es immer
Warum
Fisch.
Warum eigentlich Forelle?
Das muss mein Vater und meine Mutter fragen. Also, wir haben uns da nie Gedanken gemacht. Also wir haben einfach damals die Pension Forelle in die Forelle umgetauft. Ja. Das war unsere einzige Arbeit bei der Namensfindung. Mhm. Also wir haben es beibehalten. Ja, passt gut. Wir sind glücklich damit. Ja. Aber wie gesagt, das hat im Prinzip, viele glauben eben, dass es bei uns hauptsächlich Fisch gibt, dass wir ein Fischlokal sind, was überhaupt nicht stimmt. Wir machen die ganzheitliche Küche, von vorn bis hin, wir verarbeiten alles. Fisch natürlich gerne und viel auch, klar, aber wir sind nicht das klassische Fischlokal, wo du jetzt an der Forelle Blau oder der Forelle Müllerin sowieso standardmäßig immer kriegst und irgendeinen gebratenen großen Fisch, einer Salzkruste, so man sich das vorstellt, gell? Das haben wir halt nicht. Und wir sind auch natürlich auch sehr stark an den Zuchtfisch eben, soll man sagen, gebunden, weil wir einfach aus unserem See, aus unserem Weißensee leider viel zu wenig Wildfangfisch bekommen. Gell? Und das ist einfach ein Thema, was bei uns oder was mir schon ein bisschen zum Denken gibt, weil einfach das Ganze nicht besser wird. Und einerseits ist ein See mit einer riesen Fläche und einer richtigen, eigentlich einer guten Fischbiomasse drin und du hast einfach fast keine Menge, die du verkochen kannst. Kontinuierlich, und das geht's ja. Aber das nutzt man auch Karpfen in einer Woche nicht. Das bringt mir nichts. Ich brauche 4-5 Karpfen die Woche und 10 Hechte und 40 Kränken oder eine Barsche dazu. Und dann war das lässig. Da kannst du wirklich eine Fischküche betreiben, aber das ist momentan sehr schwer bei uns.
Wie kann ich mir so die Aufteilung vorstellen bei euch im Restaurant von Fleischgerichten, Fischgerichten, vegetarischen Gerichten?
Wir kochen extrem gern vegetarische Gerichte, weil das auch sehr spannend ist, finde ich. Ich kann das schwer sagen, das variiert, wie es passt. Also bei den Tieren sind wir ja ganzheitlich versiert, das Ganze eben aufzubauen, dass man einfach schaut, pass auf, wir verarbeiten wirklich oder probieren. Ich muss es so erklären, wir haben bei den Tieren Rinder, Schafe, Schweine, Händeln und Kolb natürlich auch und Wild natürlich sehr viel. Das hängt davor, wenn man Holz. Beim Wild hast du sowieso immer das ganze Tier, das geht eh nicht anders. Beim Rind kaufen wir auch ganze Tiere zu, kaufen aber auch sagen so Teile, eigene Teile noch einmal zu, die von einer Firma sind oder von einer Fleischerei sind aus dem Pinzgau, die auch eine ganzheitliche Schlachtung betreiben. Das heißt, die sammeln wiederum die ganzen ganzen Tiere aus der Region zusammen und verarbeiten die und verkaufen die dann ein bisschen detaillierter, was ja nicht schlecht ist. Mhm. Aber da weiß ich im Hintergrund, das sind wirklich, wie soll man sagen, Kreislaufbetriebe dahinter, die einen eigenen Kreislauf eben leben, gell? Keine Mastbetriebe. Und das Ganze macht es natürlich auch leichter, auch da die Teile zu kaufen. Und nicht jetzt immer die ganzen Viecher, gell? Weil immer ganze Rinder war für unsere Größe schon ein Wahnsinn. Weil das doch sehr, sehr viel Lageraufwand wäre. Bei den Schweinen haben wir immer ganze Schweine. Wir haben auch beim Lamm, sowieso das eigene Lamm, die ganzen Lämmer, da schon, Kalb auch. Aber beim Rind ist es doch ein bisschen schwieriger, das Ganze. Mhm. Aber da, wie gesagt, wenn man gute Mischung und auch eine gute Mischung mit Innereien, mit nicht so hochwertigen Teilen, die verarbeitet werden, ich glaube, das passt ganz gut. So wie es ist, so wie es eigentlich sein sollte. Meine Vorbilder sind immer 100 Jahre zurück.
Ja.
Das ist immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf verankert, wo ich immer denke, wie haben sie damals gemacht oder wie haben die sich damals ernährt. Und das ist da haben wir so viel Wertschätzung für das Lebensmittel da vorhanden gewesen, nicht? Von dem wir nur träumen können in unserer Gesellschaft. Das werden wir wahrscheinlich nie erreichen. Und die haben vor allem damals gewusst, wie sie lagern, die haben gewusst, wie sie eben bevorraten, die haben gewusst, ohne große technische Möglichkeiten. Unglaublich, was damals abgelaufen ist. Und das nehme ich mir ein bisschen wieder her, wenn ich da Geschichten her von meinen Großeltern oder von meinen Eltern auch, wie das Ganze abgelaufen ist. Das ist schon ungemein inspirierend. Aber da siehst du einfach immer wieder, bitte reiß dich zusammen und schätzt du das, was du da hast. Wir sind wir leben in einer Zeit, wir sind glückliche Menschen zu sagen, dass wir ein Zehntel von der Weltbevölkerung sind, die das Essen aussuchen dürfen und wegwerfen dürfen können. Ganz hart gesagt. Weil 9/10 von der Weltbevölkerung können das nicht.
Ja.
Die müssen das essen, was es gibt. Was sie mühselig anbauen, was sie haben, und dann möchte ich nicht wissen, was noch passiert. Da sind wir wirklich, sehr privilegiert in der Hinsicht. Und genau das ist das Thema, wo wir weg müssen, wo wir einfach anders denken müssen, dass es nicht selbstverständlich ist, was wir da haben. Mhm. Und da schauen wir auf, dass wir das so gut wie möglich ganzheitlich abwickeln, dass wir einfach da wirklich keine Masttiere in unser Haus bringen, die wirklich mit künstlich wirklich gemästet werden, mit einem logistischen Aufwand, mit eigenem Anbau eben für das Futtermittel. Und das sind also Themen, die uns einfach wichtig sind. Gell? Und da schauen wir, dass wir einfach da wirklich einen runden Kreislauf haben, bei den Fischen mittlerweile auch sehr gut, bei den Zuchtfischen, das war ein langer Riesenproblem. Mhm. Es war noch vor 10, 15 Jahren immer das Thema, du brauchst für einen Kilo Süßwasserfisch in der Zucht, brauchst du 5 Kilo Meeresfisch als Futtermittel. Wahnsinn. Die Relation ist ein Wahnsinn. Das ist nicht lang her, 15 Jahre vielleicht, da war das noch brandaktuell. Ja. Mittlerweile hat man schon sehr viele alternative Möglichkeiten gefunden und wir sind weit weg von dieser Bemessung von damals, Gott sei Dank. Mhm. Und da passiert auch sehr viel. Also auch mit Abfällen, mit Fischabfällen in einem internen Kreislauf, eben das Ganze wieder quasi herzustellen als Fischfutter und so weiter. Mhm. Also da passiert viel und das kann man mittlerweile auch sehr gut vertreten, hierzulande.
Sehr schön. Ich glaube, man kann ihm wieder nur zu dem Top-Betrieb gratulieren, zu eurer Entwicklung, die ihr gemacht habt, zu allem, was noch kommt. Die nächste Generation steht auch schon in die Startlöcher. Die vorherige Generation, deine Eltern, helfen noch fleißig mit, sind auch noch mit voller Leidenschaft dabei. Der Papa kümmert sich um die Weine, was ich so mitgekriegt habe, die Mama um den Garten und Gastgeberin, die Frau von dir natürlich. Und sozusagen ist auch die Zukunft gesichert, denke ich mal.
Schauen wir mal. auf die Frage hin, wo sie immer fragen, ja, jetzt ist meine Tochter, die Hanna, ist ja schon in der Küche mit dabei gewesen heuer, das erste Mal. Und die geht jetzt auch ins Ausland, eben um zu kochen, was schon mal schön ist, begrüßenswert ist. Man weiß auch nicht, was kommt, gell? Der Kleinste hat jetzt auch gerade Schnupperlehre gemacht beim Manuel jetzt in Hermager, beim Bärenwirt.
Ah, ja.
Genau, der mit dabei ist heuer. Den taugt das alles kochen, der mittlere ist Zimmerer. Aber wie gesagt, die legen einmal den Grundstein, was in 15 Jahren ist, weiß ich nicht. Ja. Und ich sage zu meiner Frau immer, und sie hat zu mir gesagt, wir machen das für uns jetzt noch, die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich, wenn alles gut geht. Und was danach kommt, weiß keiner. Aber man hofft natürlich, dass irgendwo einer das weitermacht aus der eigenen Familie. Waschen. Genau. Aber wie gesagt, man muss immer gerüst sein für alles. Und wenn einmal keiner heimkommt und wenn alle weg sind, dann musst du da das Beste draus machen. Gell? Aber wie gesagt, wir leben in jetzt und wir arbeiten für uns und das ist unser Leben, unser Spaß, unser Betrieb. Und was dann kommt, weiß keiner. Aber man hofft natürlich, klar, dass das irgendwo in die Richtung geht.
Anna, wir haben eine Tradition, die kann mein Hannes ja jetzt auch gleich noch präsentieren.
Genau. Und zwar am Ende unserer Podcast-Folgen fragen wir immer unsere Gäste, ob sie uns 3 Tipps geben können, wo sie gerne privat essen hingehen. Gehst du gerne hin in deiner Freizeit?
Restaurants, wo man die mal treffen kann, wo du selber sagst, da ist sie ein guter Schnitzel, da ist sie ein guter Fisch, ganz was Einfaches oder natürlich auch ein Top-Restaurant, wir sind für alles offen.
Super, also, das sind immer die erste Anlaufstelle, ist der Bärenwirt in Hermagor. Da sind wir sehr häufig, weil das einfach erstens von der Philosophie her sehr ähnlich ist, von der Grundeinstellung des Kochs, da fühle ich mich einfach wohl. Super. Zum Zweiten, wo gehe ich noch gerne hin, ist ein paar, also wie gesagt, Spitzengastronomie will ich jetzt gar keinen erwähnen eigentlich, da eher von unserem Umfeld aus am Weißensee, wo ich sehr gern hingehe, ist, es sind so viele, jetzt habe ich leider mal zwei frei. Ich will da keinen ausgrenzen.
Ja, wir verstehen das schon. Es soll auch ein bisschen spontan sein.
Dann gibt es also ein super Gasthaus, das Gasthof Grünwald in Geiltal. Mhm. Die haben jedes Jahr das Nudelkudelmudel. Das ist eine Veranstaltung, wo sie nur Kasnudel macht. Aber nicht nur die Kasnudel mit der klassischen Fülle, sondern alle möglichen Füllen. Und das macht Füllungen. Und das macht sie eben immer im Herbst, über knapp einen Monat, die zwei Damen. Und das ist einmal grandios. Das kannst du im Herbst besuchen und das ist einfach immer, also Nudeln, alle möglichen Varianten und Formen, wirklich grandios.
Kudelnudeln.
Wirklich. Und ich esse echt sehr gerne wenig Fleisch, viel Gemüse, bin kein Vegetarier, um Gottes Willen nicht, aber wie gesagt, ich verzichte gerne auf Fisch und Fleisch in meinen Menüs, weil ich es einfach nicht so gerne mag, weil ich immer damit zu tun habe. Da suche ich immer ganz gern fleischlosere Gerichte. Und das Dritte, mei, du machst mir echt Schwager. Könnt ihr irgendwas sagen? Ausnahme 2 reichen oder sag 5?
Ausnahmen machen wir ganz selten.
Sturer Tiroler.
Hannes und Hannes verstehen sich gut.
Nein, ich sage, es gibt am Weißensee wirklich grandiose Betriebe, wo ich gerne essen gehe. Ich nehme jetzt vielleicht noch das Restaurant Löwenzahn her vom Jakob Lilk, bei dem du auch sehr gut kennst. Deshalb nehmen wir den jetzt mit ins Boot.
Liebe Grüße und da freue ich mich ganz besonders. Ja. War lange Zeit in Tirol unterwegs und einer der nettesten Menschen, wo ich kennenlernen habe dürfen. Muss ich wirklich sagen.
Dann reden wir beide vom Gleichen.
Ja.
Und das, glaube ich, ist ein guter Abschluss.
Super. Also, Hannes, danke für dieses sympathische Gespräch.
Vielen Dank. Danke, dass ihr so eine große Bewusstseinsschaffung betreibst. Das ist wirklich, kann man euch nur gratulieren und hoffen wir, dass das die Gäste auch alle so verstehen und weitertragen. Also das ist ganz, ganz toll. Und
man,
extrem wichtig.
Man bemüht sich und man hat Spaß und wenn es erfolgreich auch noch ist, das ist es Gott sei Dank gerade, dann ist man natürlich, hat man natürlich nochmal einen doppelten Spaß dabei. Ja.
Gibt es eigentlich ein Kochbuch von dir?
Ja.
Ja, warum habe ich das noch nicht?
Ja.
Das muss ich unbedingt sagen.
Leider kann es mit.
Nein, passt schon, ich bestelle mir es eh.
Es gibt eigentlich drei, aber ich habe immer eigentlich noch keins im Alleingang gemacht. Okay. Immer mit Freunden oder mit Kollegen eben. Da haben wir schon drei gemacht mittlerweile. Und das letzte eben mit Martin Nuhr zusammen, mit einem ehemaligen, von den Nuhrz von der Käserei. Mhm. Und den haben wir das letzte eben gemacht, das Lebensmittelpunkt Weißensee. Und da stehen eigentlich richtig schöne Geschichten auch drin, nicht nur Rezepte, sondern viele alltagskritische Geschichten. Man, da könnt ihr noch so viel erzählen.
Also, da machen wir eine Folge.
Ich darf mich sogar noch ein bisschen auslassen.
Ja, das ist
leider halt ein bisschen limitiert im Rahmen des Kochcampus, aber wir kommen zu dir und nehmen nochmal eine Folge auf. Versprochen. Buch wird bestellt. Ja. Liebe Leute, besucht den Weißensee. Erstens, wunderschöne Region. Zweitens, zur Forelle, zum Hannes. Ihr wisst ja selber, so ein sympathischer Kerl, wirklich. Und drittens, schaut euch seine Videos an. Ich schaue sie auch ab und zu. Er ist ja überall im Fernsehen. Mit jeglichen Frauen kocht er da. Ob es die Martina ist oder die Silvia, ich weiß nicht, ich verwechsel die immer alle ein bisschen, aber er ist da ganz untriebig und kann auch super schöne Kasnudeln hat er da gemacht, glaube ich, habe ich sogar gesehen. Wow, das warst du?
Das war ich.
Ja, schaut es euch an, wirklich der Klassiker, er kann es wirklich. Und in diesem Sinne entlassen wir die jetzt in die Freiheit und wir machen weiter mit dem nächsten Mal. Schönen Tag noch von Kaiserschmarrn. Ciao, servus.
Vielen Dank.